Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Heute habe ich beschlossen, als Alkoholiker zu sterben. Das hat der Autor Daniel Wagner in sein Tagebuch geschrieben, als er mitten in seiner Alkoholsucht gesteckt hat. Er hat sich davon freigekämpft nach vielen gescheiterten Anläufen. Und wie er davon erzählt in seinem Buch Trocken, darüber rede ich gleich mit Daniel Wagner hier in der Lesart. Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, was es heißt, süchtig nach Alkohol zu sein. Dank eines Buches von Daniel Wagner kann ich es mir zumindest ein bisschen vorstellen. Er nimmt einen da ganz konkret und sehr detailliert mit in die Hölle dieser Abhängigkeit und auch auf den langen Weg des davon Loskommens. Trocken heißt sein Buch und Daniel Wagner ist jetzt in Wien für uns im Studio. Also guten Tag nach Wien. Grüße, Herr Wagner.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Das ist ja Ihr erstes Buch, dieses Buch Trocken. Sie haben als Werbetexter gearbeitet vorher. Was bedeutet es denn für Sie, dass es dieses Buch jetzt gibt, eben ein Buch über die Sucht, die Sie fast umgebracht hätte?
Ja, es bedeutet mir unbeschreiblich viel. Also dieses Buch war auch immer Teil des Prozesses meiner Ablösung von Alkohol und des Abschließens. Und dass es jetzt tatsächlich fertig ist und ich einen Punkt hinter die Krankheit, aber auch hinter dem Buch setzen konnte, ist ein sehr erfüllendes und bewegendes Gefühl. Und der ganze Prozess, der auch jetzt noch oder gerade startet, ist sehr bewegend für mich.
In dem Buch, der erste Text in Ihrem Buch, ein kurzer Text, richtet sich an Ihre Mutter. Die ist gestorben, als Sie 25 Jahre alt waren. Würden Sie uns diese Zeilen vorlesen, bitte, die Sie da an Ihre Mutter gerichtet haben?
Sehr gerne. Als du mich zu einem letzten Gespräch gebeten hast, war ich betrunken. Bei deiner letzten, so tröstenden Umarmung war ich betrunken. Deine letzten Worte hast du an mein betrunkenes Ich gerichtet. Ich war jedes verdammte Mal betrunken, als wir uns in deinem Sterbejahr sahen. Ich war bei jedem Lächeln betrunken, ich war bei jeder Träne betrunken. Ich war betrunken, als du gestorben bist, und ich war betrunken, als du beerdigt wurdest. Es tut mir unendlich leid, Mama. Dein Bier ist jetzt trocken.
Vielen Dank, dass Sie uns das vorgelesen haben.
Ist noch immer bewegend für mich,
das manchmal vorzulesen. Glaube ich unbedingt, man hat es auch gehört. Jetzt kann Ihre Mutter dieses Buch nicht mehr leben. Sie beschreiben in dem Buch aber auch, mit wie viel Geduld, Beharrlichkeit und Liebe Ihr Vater Sie begleitet hat bei all Ihren Anläufen und Niederlagen, als Sie loskommen wollten vom Alkohol. Was sagt er denn jetzt zu dem Buch?
Als er es gelesen hat, also er hat eine der ersten Versionen gelesen, er war sehr ergriffen und mittlerweile, er ist so stolz und das ist so eine schöne Bestätigung für mich und meinen Weg und diese Freude in ihm zu sehen, aber auch generell in meinem ganzen Umfeld, Familie, Freundinnen, Freunde, es ist sehr wohltuend und heilend auch für die letzten Narben, die noch da waren.
Am Anfang des Buches, da steht eine sehr plastische Schilderung eines Tages im Jahr 2017, als Sie eben Alkoholiker waren. Da haben Sie mit Ihrer damaligen Freundin zusammengelebt und als Sie eines Morgens aufwachen, da überlegen Sie erstmal, wie viel Alkohol Sie im Haus haben. Das sind, wenn ich es richtig nachgerechnet habe, 15 Bier, 3 Liter Rotwein, eine Flasche Weißwein und noch einige härtere Sachen. Also eine wirklich, wirklich große Menge. Aber Sie bekommen Panik, weil Ihnen das zu wenig vorkommt damals in Ihrer Situation. Wie viel haben Sie denn damals getrunken am Tag?
Also diese Menge, die ich in dem Buch beschreibe, ist in etwa die Tagesration, zumindest, ich habe sie nicht jedes Mal getrunken, aber die Ration, mit der ich mich wohlgefühlt habe, also grob runtergerechnet wären es eine Kiste Bier oder ich bin später auf Wein umgestiegen, einfach weil es mehr Alkohol mit weniger Flüssigkeitsaufnahme bedeutet hat. Das waren dann so bis zu 6, 7, 8 Liter jeden Tag und von früh bis spät, also von 6 Uhr morgens, als mich der Suchtdruck weckte, bis ich wieder eingeschlafen bin, weil ich zu besoffen war, um wach zu bleiben.
Sie hatten damals konstant 3 bis 4 Promille Alkohol im Blut. Das ist ja eine Menge, wo die meisten Menschen sich nicht mehr aufrecht halten könnten. Wenn Sie an diesen Menschen denken, der Sie damals waren, der so dermaßen betrunkene Mensch, was für ein Mensch war das damals, dieser Daniel Wagner?
ein verlorener Mensch, ein Mensch, der sich völlig der Sucht hingegeben hat und seine Persönlichkeit komplett aufgegeben hat und untergraben hat. Ein Mensch, der sich eben Tag ein, Tag aus nur noch dieser Sucht gewidmet hat und im Wesentlichen zerstört war.
Ich finde, eine große Stärke Ihres Buches, dass Sie einen wirklich mitten reinnehmen in diese Sucht, auch in den ganzen Dreck, der da dran hängt, auch die Aggressivität den Menschen gegenüber, die Ihnen nah waren und die Ihnen zu helfen versucht haben. Das ist so eine Ebene des Buches, diese Schilderung. Sie haben immer wieder andere Texte, abstraktere Texte mit eingebaut, zum Beispiel einen über die Trinkkultur in Österreich. Was wollten Sie mit diesen Texten mit hineinholen in Ihr Buch?
Es war mir wichtig, abseits von meiner persönlichen Geschichte und meinem Erleben mit Alkohol, das ich eben so authentisch und hautnah gestalten wollte, auch einen Blick auf unseren gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol zu werfen, weil ich denke, der ist doch problematisch, nicht nur in Österreich, wahrscheinlich in allen westlich geprägten Ländern. Und hier einen Anstoß zu geben, um zumindest mal darüber zu sprechen, weil mir kommt nach wie vor, es ist ein Tabuthema und wir saufen ziemlich viel und sprechen ziemlich wenig darüber. Und da wollte ich einen Beitrag leisten, dass sich das vielleicht ändert.
Ja, dichtes Österreich, schreiben Sie da an einer Stelle. Ja. Zu dem Buch gehören auch Auszüge aus den Tagebüchern, die Sie in den Jahren Ihrer Sucht geschrieben haben. Ich fand einen Auszug nochmal besonders eindrucksvoll aus dem Mai 2018. Der beginnt mit den Worten: Heute habe ich beschlossen, als Alkoholiker zu sterben. Und dieser Tagebucheintrag von damals, der ist so ein richtig aggressives Bekenntnis zum Saufen, zum Abhängigsein. Und man schaut eben beim Lesen aus dieser Zeit direkt rein in das Denken eines Abhängigen, war zumindest mein Eindruck. Wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Texte wieder lesen?
Es ist eigentümlich. Ich beschreibe es auch, glaube ich, in den weiteren Tagebucheinträgen. Man kann sich dann kaum noch zurückversetzen in diese Denkweise, dass sie auch zu 100% Sucht gesteuert war. Ich glaube, der Tageeinbruch-Eintrag, den Sie da ansprechen, der war kurz bevor ich rückfällig geworden bin, weil ich eben keine Hoffnung mehr in diesem nüchternen Leben gesehen habe, weil ich noch so in den Fängen der Sucht war, dass ich im Wesentlichen sterben wollte. Mir war nicht klar, dass ich eigentlich das Leben, das ich führe, beenden will und nicht mein eigenes.
Sie haben ja mehrere Anläufe gebraucht. Ich glaube, das ist auch der Normalfall, wenn man von einer so tiefen Sucht wegkommen will. Wir hatten auch die Hoffnung, ein kontrolliertes Trinken vielleicht erreichen zu können. Wie viele Anläufe waren es denn am Ende, bis Sie losgekommen sind?
Es waren also konkrete Anläufe mit dem Vorhaben, den Alkohol hinter mir zu lassen, waren es wahrscheinlich 2 bis 3 und ein endgültiger. Also es war dieser eine, wo ich auch in Therapie war, in dem Suchtzentrum 2 Monate lang. Das würde ich sagen, war mein großer Versuch, mein entschlossener Versuch, mit dem Alkohol auch aufzuhören. Aber auch da hatte ich einen Rückfall, der einfach Teil der Krankheit ist. Also das gehört dazu. Ich bin froh, dass es bei diesem einen dann geblieben ist. Und nach diesem Rückfall habe ich auch gemerkt, es gibt keinen kontrollierten Konsum für mich, für die allerwenigsten. Also ich würde sagen, für 99% ist das ein Wunschdenken, von dem man sich zu lösen hat. Und in meinem Fall, ich darf nie wieder und ich will auch nie wieder einen Schluck trinken, weil ich funktioniere nicht mit Alkohol und das war zu lernen.
Und können Sie sagen, was dann dazu geführt hat, dass Sie, also das ist auch beeindruckend, wie Sie immer wieder abstürzen und Rückfälle haben, aber können Sie beschreiben, was Sie dann an den Punkt geführt hat, dass Sie eben nicht mehr rückfällig geworden sind?
Also die Abwärtsspirale, in der ich gefangen war, hat einfach ganz eindeutig auf meinen Tod hingezeigt. Mein Leben war akut bedroht, meine Gesundheit, also meine Organe waren am Arsch und ich habe mehrere Treppenstürze nur mit Glück überlebt, aber auch psychisch natürlich. Also ich war schwer depressiv und wollte nicht mehr leben. Und das war dann im Wesentlichen nach einem Suizidversuch, der mir die Augen geöffnet hat und mir vor Augen geführt hat, dass ich sehr wohl leben will und dass ich nicht sterben mag, sondern dass ich das Leben, das ich führe, beenden will. Und mit Hilfe von meinem ganz fantastischen Umfeld, Familie, Freundinnen, Freunde und den entsprechenden Therapien, hauptsächlich von den Angeboten der Diakonie de la Tour, der ich sehr dankbar bin, ist es mir gelungen, diesen Überlebenswillen zu etablieren und wachsen zu lassen und letztendlich dieser scheußlichen Krankheit zu entkommen und auch meinem Tod zu entkommen.
Es gibt ja gar nicht so wenige Bücher über Alkoholismus und seine Phänomene und über die Befreiung von dieser Sucht. Gab es darunter Bücher, die für Sie wichtig waren, vielleicht jetzt auch beim Schreiben dieses Buches oder auch davor?
Ich habe tatsächlich keines gelesen dieser Bücher. Als ich angefangen habe zu schreiben, ich lege mir dann selbst immer mehr oder weniger, ich verbiete mir irgendwelche Einflüsse von außen, um so pur wie möglich zu bleiben. Und ich habe in dem Fall keine entsprechenden Bücher gelesen. Als ich noch trank, habe ich Bukowski gerne gelesen und verschlungen. Vielleicht schwingt das ein bisschen mit in meinem Schreibstil.
Mhm. Als wir vorhin darüber gesprochen haben, was die ungeheure Menge Alkohol in Ihrer Wohnung da an diesem Tag im Jahr 2017 immer noch zu wenig war für Sie. Ich glaube, da ist klar geworden, was für eine irre große Rolle Alkohol gespielt hat für Sie in dieser Zeit. Wie ist das denn jetzt? Fehlt er Ihnen?
Nein, er fehlt mir gar nicht mehr. Und das ist dieser wunderschöne Abschluss, den ich mir lange ersehnt habe. Ich verzichte nicht mehr auf Alkohol. Es verhält sich im Wesentlichen gleich wie meine Entscheidung, dass ich keinen Benzin mehr trinke. Und das ist eine wünschenswerte Haltung, die man, ich weiß nicht, ob man sich das aussuchen kann, aber ich bin dankbar, so zu empfinden. Und man kann um mich herum trinken. Ich habe Weinflaschen bei mir zu Hause, die nichts in mir auslösen. Das ist aber von Alkoholikerin zu Alkoholikerin unterschiedlich. In meinem Fall ist das so, da muss man sich gut kennen und wissen, was geht und was nicht. Ich brauche und ich will Alkohol nicht mehr und ich habe sehr viel Spaß und Freude an einem nüchternen Leben und kann das alles sehr genießen.
Trocken, so heißt das Buch von Daniel Wagner. Das ist im Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen. Dann haben Sie herzlichen Dank. Vielen Dank nach Wien und alles Gute für Sie.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
In Norwegen, da benimmt man sich eher freundlich und zurückhaltend. Das ist die soziale Norm da. Wenn es aber um die innernorwegische Kolonialisierung geht, dann wird man auch in Norwegen durchaus mal ungehalten und wütend. Das war beim Literaturfestival Litfest Bergen zu erleben und das hat auch einen Vorgeschmack gegeben, dieses Festival auf Norwegens Gastlandauftritt bei der Leipziger Buchmesse im März. Meine Kollegin Andrea Gerg, die interessiert sich ganz besonders für die norwegische Literatur und die war beim Festival in Bergen dabei.
Welcome to Bergen, the world's most beautiful city, when it's sunny at least.
Ein strahlend blauer Himmel und Sonnenschein, das ist wirklich etwas Besonderes in der regenreichsten Stadt Europas. Der Schriftsteller und Musiker Pedro Carmona Alvarez kam als Kind mit seinen Eltern aus Chile nach Norwegen. Er hat das internationale Literaturfestival vor 7 Jahren mitbegründet. Diesmal stellt er seinen in Norwegen viel beachteten Roman Chiquitita vor, der in diesem Jahr auch auf Deutsch erscheinen wird.
This is a book, it's a melancholy book, it's a poetic book.
Also es ist ein melancholisches Buch, es ist ein poetisches Buch, aber auch ein Buch über die Flucht vor dem Leben und über die Wirkung von Bildern, besonders der Bilder oder Vorstellungen von Flüchtlingen. Ich meine, es sind so viele Menschen weltweit auf der Flucht, aber ich wollte auch über bestimmte innere Dinge schreiben und über all das, was wir mit uns herumtragen und wie das wiederum unsere Geschichte verändert. Denn ich betrachte die Vergangenheit nicht als etwas Unveränderliches, vielmehr glaube ich, die Vergangenheit verändert sich, je weiter man im Leben voranschreitet.
As you go and move forward in life.
Nah an den politischen Debatten der Gegenwart will das gut besuchte Festival mit seinen zahlreichen Diskussionsveranstaltungen sein. In diesem Jahr sollte es darum gehen, in Poesie und Literatur etwas zu finden, was Populisten weltweit versuchen zu unterwandern und zu zerstören, und zwar die Wahrheit.
It's the Sami National Day today, as you can see, so congratulations to all of us for that. And it's the title of the novel we are going to talk about is The Sami Problem.
Am Nationalfeiertag der Samen, einer in Nordnorwegen lebenden indigenen Minderheit, diskutiert die norwegisch-samische Schriftstellerin Katharine Nedrejord, die seit langem in Paris lebt, mit ihrer Kollegin Mariam Idris über Geister in der norwegischen Kolonialgeschichte. In Nedrejords vielbeachtetem Roman »Das Sami-Problem« erzählt die Hauptfigur Marie entlang ihrer eigenen Familiengeschichte, wie die samische Kultur sie geprägt hat und wie sehr die diese Minderheit, besonders im hohen Norden des Landes, bis heute mit Alltagsrassismus konfrontiert ist.
Manche Passagen in meinem Roman haben Kritiker als essayistisch bezeichnet. Aber ich weiß nicht, ob das zutrifft. Ich würde sie eher als politische Schimpftiraden bezeichnen. Die Erzählerin ist manchmal ziemlich wütend über all die Ungerechtigkeit, die ihr und den Generationen vor ihr durch den norwegischen Staat widerfahren ist. Einige Teile dieses Buches sind in Großbuchstaben geschrieben, was die Norweger nicht so gewohnt sind, weil man in Norwegen eigentlich nicht wütend sein soll. Aber ich lebe in Frankreich. Da kann man wütend sein.
Die Wahrheit darf und soll also gesagt werden beim Litfest Bergen. Beim Empfang von Bergens Bürgermeisterin Marit Warnke in der mittelalterlichen Håkonhalle an der Bergener Festung erzählt mir Festivaldirektorin Theresa Grothan, dass es ihr nicht darum geht, ein reines Wohlfühlfestival vor der idyllischen Kulisse der Weltkulturerbestadt zu veranstalten. Sie interessiere es nicht.
Einfach nur eine gute Zeit zu haben und herauszufinden, wer die berühmteste Person ist und uns in keiner Weise herauszufordern. Das Publikum nicht herauszufordern, die anderen anwesenden Autoren nicht herauszufordern. Ich möchte, dass wir während dieses Festivals so viele Sprachen wie möglich hören. Auch wenn sie nicht alles verstehen, bekommt man ein Gefühl dafür. Man kann etwas entdecken. Vielleicht entsteht eine neue Idee, ein paar neue Gedanken, etwas Gutes.
Aus 23 Ländern sind Autorinnen und Autoren angereist, um zum Beispiel über kubanische Dissidentenliteratur und afrikanischen Futurismus zu sprechen. Oder auch um Markus Hirschfelds berühmtes Institut für Sexualwissenschaft mit dem an der Bergener Universität angesiedelten Archiv für queere Geschichte zu verknüpfen. Das Litfest Bergen will divers und international sein, aber auch mit dem enormen literarischen Potenzial der Stadt spielen. So gibt es geführte Spaziergänge zu Orten, an denen fiktive Figuren zu Hause sind oder wo sich die berühmtesten Bergener ihre Inspiration zum Schreiben geholt haben. Und davon gibt es einige. Schließlich war hier nicht nur Henrik Ibsen mal Hausregisseur am Nationaltheater. Karl-Ove Knausgård hat bei Thomas Espedal an der berühmten Schreibakademie studiert und sogar einen Literaturnobelpreisträger hat die Stadt vorzuweisen.
The bars are quite important in Jon Fosses Fiction.
Jon Fosse, der vor 2 Jahren mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat nicht nur in Bergen studiert und unterrichtet, auch seine Theaterstücke wurden am hiesigen Theater uraufgeführt und einige seiner Romane spielen in den schmalen Gassen, in den Häusern und Bars der Stadt. Aber wie dieses Festival mit seinen überfüllten Veranstaltungen zeigt, ist Norwegens Literatur sehr viel mehr als die Summe all der berühmten Namen, die man mit ihr verbindet. Sie ist gegenwärtig, lebendig und wirklich lesenswert.
Andrea Gerg war beim Festival Litfest Bergen. Gestern ist das zu Ende gegangen und bei der Leipziger Buchmesse jetzt im März, da wird Norwegen Gastland sein, unter dem schönen Motto Traum im Frühling.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Liebespaar des Jahrhunderts, diesen vielversprechenden Titel, hatte der letzte Roman der Potsdamer Schriftstellerin Julia Schoch. Und ihr neuer Roman, da bringt der Titel eigentlich noch mehr Verheißung mit. Das Buch heißt nämlich Wild nach einem wilden Traum. Die beiden Romane, die gehören zu Julia Schochs autofiktionaler Trilogie Biografie einer Frau. Das neue Buch ist jetzt der Abschluss dieser Trilogie. Und meine Kollegin Sarah Elsing aus unserer Redaktion hat das Buch gelesen. Hallo Sarah, grüß dich.
Hallo.
Wild nach einem wilden Traum. Wenn einem so viel Wildheit versprochen wird, dann erwarte ich da aber auch was Wildes. Wie wild geht's denn zu?
Ja, also das ist so ein bisschen zweischneidig. Einerseits ist es total wild, weil es vordergründig um die Affäre einer jungen Autorin auf so einem Schreibaufenthalt in den USA geht. Da trifft sie nämlich diese Ich-Erzählerin nämlich so einen katalanischen, sehr virilen Schriftsteller. Und der gibt ihr mit so einer beiläufigen Geste zu verstehen, komm mal hoch ins Zimmer. Sie zögert nicht und folgt ihm. Wie der Sex dann tatsächlich abläuft, bleibt so ein bisschen unklar. Nur, dass er wortlos ist und schnell vorbei. Und auch, ob das eine Affäre ist oder wirklich tatsächlich Liebe, es bleibt auch so ein bisschen offen. Aber egal, ob es sich jetzt um Betrug handelt, weil es gibt ja noch diesen Ehemann aus dem zweiten Buch, kennen den ja einige noch, oder ob es wirklich diese richtige, wahre Liebe ist, ist eigentlich egal. Denn die Männerfiguren, die sind bei Julia Schoch eher so Spiegel oder vielleicht so Katalysatoren für die Geschichte. Denn es geht eigentlich ja um die innere Entwicklung der Erzählerin, dieser schreibenden Frau, die von der Doktorandin, die über Utopien schreibt, zu einer wahren Schriftstellerin wird. Und das ist auch die Leidenschaft, die sie eigentlich hat. Nämlich nicht Sex, sondern Schreiben.
Eine ganz andere Wildheit. Also dieser Titel, der klingt ja auch so ein bisschen wie ein Zitat, wild nach einem wilden Traum. Kommt der irgendwo her?
Ja, das ist wirklich schön, wie sie das macht. Nämlich der ist tatsächlich wie so ein Echo, die der Autorin so entgegenkommt, als sie ihre erste Geschichte schreibt auf diesem Schreibretreat. Da sieht sie nämlich diese amerikanische Farmlandschaft und fühlt sich so erinnert an diese entlegene Landschaft, in der sie aufgewachsen ist, nämlich am Stettiner Haff, noch zu DDR-Zeiten. Und der Katalane, der, man weiß nicht so ganz, wilde Sex oder nicht, der bringt auch so eine Episode aus dieser Zeit wieder an die Oberfläche. Nämlich, da hat sie als junges Mädchen im Wald einen Soldaten getroffen, der Pilze sammelt und Sartre liest. Und dem gesteht sie auch, dass sie Schriftstellerin werden will. Und dann sagt er, da muss man aber wirklich wild sein, wild nach einem wilden Traum. Und es gibt wirklich keinen besseren Titel für dieses Buch. Denn eigentlich ist diese Frage, die der Katalane, der Ich-Erzählerin stellt, im Grunde die zentrale Frage des Buchs auch. Was ist besser, Sex oder Schreiben?
Da kommen wir vielleicht noch drauf zurück, aber erstmal, ich glaube jetzt verstanden zu haben, also es gibt diese Gegenwartsebene bei diesem Schreibaufenthalt mit dem Katalanen und dieser vielleicht Affäre und es gibt aber auch eine Vergangenheitsebene, ja, die bis in ihre Kindheit zurückreicht. Wie ist das jetzt konstruiert, dieses Buch?
Ja, das finde ich wirklich sehr gelungen, denn das ist keine Erzählbewegung, die so chronologisch abläuft. Das wäre ja wirklich dann ein bisschen konventionell und auch langweilig. Und das Interessante ist, dass sie das wirklich schön ineinander schiebt. Also so wirklich spiralförmig, mal aufwärts, mal abwärts, wie eben so ein Prozess des Verstehens auch abläuft. Und gerade diese beiden Episoden, von denen ich gerade gesprochen habe, die mit dem Soldaten und mit dem Katalanen, das ist wirklich ganz klug ineinander verschränkt. Da gibt es eben diese schönen Erzählpassagen und dann gibt es dazwischen immer wieder Erinnerungen und Reflexionen. Und dann kommt sie am Ende nochmal zurück auf diese Episode und schaut sich das alles nochmal an, aber mit der Lebenserfahrung und damit natürlich einem viel weiteren, klugeren Blick.
Jetzt läuft das Ganze ja unter Autofiktion, unter diesem Stichwort autobiografischen Schreibens. In den letzten Jahren gab es eine ganze Reihe von autofiktionalen Büchern, die aus weiblicher Perspektive auf das Leben schauen. Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux hat dafür sogar den Literaturnobelpreis bekommen. Und würdest du jetzt sagen, Julia Schoch schließt sich mit ihrer Schreibweise da an, was andere schon vor ihr vorgearbeitet haben? Oder macht sie was ganz Eigenes?
Ja, ich finde, formell ist das tatsächlich ganz ähnlich. Also alleine, dass sie es von vornherein so als Trilogie angelegt hat und damit so verschiedene Aspekte ihres Lebens oder auch eben immer wieder die gleichen nochmal neu und anders erzählt und das dann so hintereinander oder nebeneinander stellt. Das erinnert tatsächlich so ein bisschen an Annie Ernaux oder auch an Rachel Cusk. Und ich finde auch an Marguerite Duras, die ja eigentlich auch immer wieder die gleiche Geschichte, die gleiche Episode erzählt. Und in der deutschen Gegenwartsliteratur, würde ich sagen, steht das so ein bisschen quer. Und ich finde, das macht das besonders interessant. Denn, wie gesagt, sie erzählt das anhand dieser Liebesgeschichten immer wieder neu. Also die kurzen und diese längeren Episoden über die Liebe. Und gleichzeitig ist es halt auch ein Buch über das Schreiben. Die Kosten des Schreibens, aber auch das große Glück, was das Schreiben ist.
So, jetzt mal zurück zu dieser Frage von vorhin. Was ist besser, Sex oder Schreiben? Eine halbe Antwort hast du ja da schon geliefert, wobei ich würde da auch denken, bei einer Schriftstellerin ist das doch so ähnlich wie die Frage, was ist besser, atmen oder essen? Also so eine Unmöglichkeit zu entscheiden. Deine Tendenz war aber, hier scheint das Schreiben das besser
zu sein. Ja, ganz klar. Also Schreiben natürlich. Schreiben ist das Allerbeste der Welt. So eindeutig kann das natürlich eigentlich nur so ein ganz monomaner Schriftsteller wie zum Beispiel der Katalane sagen. Und auch tatsächlich die Ich-Erzählerin tendiert so ein bisschen dazu. Gleichzeitig hat sie sich zeitweise ja dann doch für den Sex entschieden, für den Ehemann, für die Kinder, für das Leben quasi. Und am Ende, das habe ich eben schon erwähnt, kommt sie nochmal auf diese wunderbare, ekstatische Szene zurück. Da ist sie auf der Fähre nach Staten Island in New York und da entscheidet sich, so mit Wind im Haar und Blick auf die Freiheitsstatue, Schriftstellerin zu werden. Und in dem Moment, das schreibt sie, das fand ich wirklich ganz, ganz schön, sei sie sich absolut sicher gewesen, dass sie alles in der Hand hatte, die Zukunft und ihr Leben, einfach alles. Und nur ein paar Sätze weiter heißt es dann, und wie ich sie liebe, meine Irrtümer, all die wunderbaren falschen Vorstellungen.
In dem Buch Wild nach einem wilden Traum von Julia Schoch sind diese Sätze zu lesen. Im Verlag DTV ist das Buch erschienen mit 176 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Rezensentin Sarah Elsing.
Straßenkritik.
Ich bin Britta Krollmann aus Bonn. Wir sind gerade zu Besuch bei unserem Sohn in München. Er studiert hier. Und ich lese gerade von Paul Maar, Wie alles kam. Das Buch interessiert mich sehr, weil es einmal seine Lebensgeschichte ist. Und seine Kinderbücher kenne ich auch noch von meinen drei Kindern. Er hat in frühen Jahren seine Mutter verloren. Er ist ein Nachkriegskind, hat einen gewalttätigen Vater gehabt. Aber er hat eigentlich so seinen Rückzugsort gefunden und hat daraus ganz lustige Kinderbücher geschrieben. Ich kann auch so ein bisschen Parallelen zu meinen eigenen Eltern ziehen daraus und bin sehr interessiert, eigentlich auch nach den Kinderromanen mal so ein bisschen zu hören, was dahinter steckt. Wie es dem Autor gegangen ist, wie seine Kindheit verlaufen ist und bin gespannt, wie es weitergeht.
In München liest Britta Krollmann das Buch Wie alles kam, Roman meiner Kindheit von Paul Maar. Als Fischer Taschenbuchausgabe gibt es das Buch zum Beispiel mit 304 Seiten. Ein Berliner Galerist klagt gegen einen Gegenwartsroman. In der vergangenen Woche ist beim Landgericht Hamburg der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingegangen. Das Landgericht soll damit verfügen, dass der Roman Innerstädtischer Tod von Christoph Peters nicht mehr verbreitet werden darf oder mit anderen Worten, dass er verboten wird. Und wir möchten jetzt die Sicht einer der Parteien in diesem Fall hören, nämlich die Sicht des Schriftstellers Christoph Peters. Den haben wir in Italien erreicht am Telefon. Guten Tag, Herr Peters, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, hallo.
Ich würde gerne erstmal kurz den Hintergrund dieser Geschichte erläutern. Es ist der Berliner Galerist Johann König, der sich durch ihren Roman in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sieht. Es gibt in ihrem Roman die Figur Raspe, das ist ein fiktiver Berliner Galerist, der zahlreiche Affären unterhält unter den Augen seiner Ehefrau. Diesem Raspe wird auch sexuelle Belästigung vorgeworfen. Unter dem Hashtag MeToo versammeln sich Demonstrierende vor seiner Galerie. Und ähnliche Vorwürfe hat es 2022, in dem Jahr, in dem auch ihr Roman spielt, gegen den realen Johann König gegeben. Gegen diese Vorwürfe hatte Johann König teils erfolgreich geklagt. Wie war das denn jetzt, Herr Peters? Hatten Sie diesen Galeristen Johann König vor Augen beim Schreiben?
Nee, überhaupt nicht. Also der Galerist Johann König, den ich weder persönlich kenne noch mit dem ich je irgendwie was zu tun hatte, ist ja sowieso natürlich in der gesamten Kunstszene, in der ich seit 25 Jahren unterwegs bin, durch das Alleinstellungsmerkmal blinder Galerist, was er sich selbst in seiner Autobiografie gegeben hat, bekannt und berühmt. Und mein Galerist ist, und darum geht's in dem Roman, es geht immer ums Hinschauen bei der Kunst, unter anderem auch mein Galerist Konrad Raspe ist bekannt für seinen extrem präzisen Blick. Das ist quasi wörtlich aus dem Roman. Ne? Also da gibt's von daher im Prinzip für mich schon mal keine Verwechslungsmöglichkeit. Auch die Künstler in der Galerie sind alle entweder erfunden oder es sind andere Künstler als die, die in der Galerie sind. Und sowieso, wenn ich mir eine Romanfigur überlege, dann gucke ich ja nicht, wer könnte das jetzt aus dem wirklichen Leben sein, sondern ich sehe eine Konstellation vor mir. Und bei diesem Roman gerade geht es um eine sehr komplexe Konstellation, die sich 2022 im Schatten des Ukraine-Kriegs noch mal verschärft, nämlich die Konstellation Politik, Religion und Kunst, die direkt miteinander verknüpft sind und durch zahllose Motive miteinander verbunden werden in dem Roman. Und natürlich spielen dann eben, da es ein Tagesroman ist, der spielt am 9. und 10. November dieses Jahres, also auch an so einem signifikanten Tag, sind die ganzen Themen, die da eine Rolle spielen, in den Roman eingewoben. Der Angriff auf die Ukraine, der Aufstieg der neuen Rechten, eine zentrale Figur, eigentlich viel wichtiger als der Galerist, der eigentlich nur eine wichtige Nebenfigur ist, ist Hermann Karius, Chefideologe der neuen Rechten. Dann gibt es einen jungen katholischen...
Um da mal kurz einzuhaken, Entschuldigung, dieser Hermann Karius, in dem könnte man auch den AfD-Politiker Alexander Gauland lesen. Also an dem Punkt scheint es so zu sein, dass Sie den Roman auch so angelegt haben, dass sich Personen wiedererkennen?
Naja, ich spiele halt mit Figuren und ich habe natürlich ein großes Panorama von Menschen im Kopf und natürlich, wenn ich einen zeithistorischen Roman schreibe, in dem auch Politik und Kultur und Religion eine Rolle spielen, da spielt auch zum Beispiel ein Erzbischof von Berlin, den ich auch nicht kenne, mit dem ich auch nie gesprochen habe, der tritt auch persönlich auf. Ne? Also ich imaginiere Figuren, die in diesem öffentlichen Szenario eine Rolle spielen und natürlich gibt es dann Überschneidungen mit allen möglichen anderen Figuren. Der neurechte Politiker, der trägt Tweetsackos und der hat immer eine Krawatte an, aber eine Forellenkrawatte. Aber wenn man sich jetzt irgendwie Prinz Reuß anguckt, der trägt auch immer Tweetsackos und hat auch mal eine Krawatte an. Also das ist auch so ein bisschen so ein Kleidungsstil, neurechter oder sehr konservativer Politiker, der aus dem alten Adel kommt. Und dann hat man natürlich, wenn ich eine Person so ausstatte, sehen alle Leute sofort jemanden Bestimmten vor mir. Ich denke aber, gerade im Bereich Kunst, wenn jemand als Person so dezidiert sagt, ich bin blind und trotzdem Galerist, kann ich ihn nicht mit einer Romanfigur verwechseln, die als Galerist weder blind agiert noch in irgendeiner Weise auch nur eine Brille trägt. Also das geht eigentlich nicht.
Der Roman ist ja schon 5 Monate draußen, soweit ich weiß. Gab es Lesungen, wo Sie auf die dann doch existierenden Ähnlichkeiten, eben nicht auf diesem Feld blind oder sehend, sondern was so Paarkonstellationen, MeToo-Vorwürfe und so weiter angeht. Sind Sie auf ihn angesprochen worden bei Lesungen?
Nee, ich bin nie auf Johann König angesprochen worden, witzigerweise. Ich habe alle möglichen Fragen gehört zu den Politikern, die darin eine Rolle spielen. Aber der Galerist ist tatsächlich auch in den Rezensionen, die es bisher gab, soweit sie mir zur Kenntnis gekommen sind, ist nie irgendwie identifiziert worden als irgendjemand, der mit Johann König zu tun haben könnte.
Und jetzt gibt es auch den Vorwurf gegen Sie in diesem Antrag auf einstweilige Verfügung, Sie hätten Johann König auf Instagram ausgekundschaftet. Wie haben Sie sich denn über ihn informiert? Oder stimmt das?
Naja, ich folge ungefähr 20 Galeristen und ungefähr 200 bis 300 Künstlern auf Instagram. Also natürlich folge ich auch Johann König, weil mich zum Teil interessiert, was er macht. Er hat zum Beispiel, ich bin einmal in seiner Galerie gewesen, weil dort er jetzt seit relativ kurzer Zeit, 5, 6 Jahren, Peter Dreher ausstellt. Und Peter Dreher war ein enger Freund meines Lehrers Franz Josef van der Grinden. Franz Josef van der Grinden, Kunstsammler von Schloss Neuland, bekam jedes Jahr zu Weihnachten einen Schlüssel von Peter Dreher. Peter Dreher war dann Professor in Freiburg, also an der Karlsruher Kunstakademie angegliedert und eine gute Freundin von mir hat bei ihm studiert. Also gehe ich dann in so eine Galerie und gucke, was zeigt er denn da? Also ich könnte jetzt irgendwie 10 Galerien auflisten, denen ich regelmäßig folge. König sehe ich tatsächlich nur am Rande. Und
heißt das jetzt, Herr Peters, dass Sie völlig gelassen jetzt dem weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung entgegensehen?
Naja, was heißt völlig gelassen? Ich meine, Herr König hat natürlich eine sehr streitbare Kanzlei an seiner Seite, die bekannt dafür sind, dass die solche Prozesse eben auch gut führen können und vor Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich an Gottes Hand. Ich persönlich bin mir keiner Schuld bewusst, weil ich natürlich ein Zeitpanorama, ein Tagespanorama gezeichnet habe, wo alle möglichen Anklänge an eine reale Epoche drin sind, weil sonst würde ja niemand irgendwie denken, dass das was mit unserer Gegenwart zu tun hat, wenn es nicht Anklänge an diese Gegenwart eben gäbe. Aber es sind meines Erachtens nach allem, was man eben auch seit dem Fall Esra, der ja vor 20 Jahren irgendwie der letzte große Buchverbotsverfahren im deutschsprachigen Raum Prozess gewesen ist bis zum Bundesverfassungsgericht, was man da seitens der Richter irgendwie...
Ganz kurz zur Erläuterung, der Roman von Maxim Biller, der dann tatsächlich ja auch verboten geblieben ist.
Weil Biller auch sehr dezidiert eben autofiktionale Ähnlichkeiten gesetzt hat. Ich habe, weil man das heutzutage so macht, ne, wenn irgendwie Esra im Hinterkopf mögliche Verwechslungsgefahr besteht, dann guckt man im Lektorat und notfalls auch mit dem Justiziar, ob da im Text Dinge so ähnlich sind, dass jemand sich da drin irgendwie in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen könnte, damit genau das nicht passiert. Denn mir ging es nicht darum, einen Skandal weder mit Johann König noch mit irgendeinem neurechten Politiker noch mit der katholischen Kirche anzuzetteln, sondern ein Zeitbild zu zeichnen, ein Bild, das an einem bestimmten Tag spielt, mit den drei großen Sinnstiftungsinstitutionen, Religion, sprich Kirche, Politik und Kunst, wo sich eben seit Wolfgang Köppen, das kommt ja noch dazu, der ganze Roman ist ja in seiner Konstellation auch ein Spiegelbild von Wolfgang Köppens Roman Innerstädtischer Tod, Wolfgang Köppens Roman, Entschuldigung, Der Tod in Rom, der in den 50er Jahren mit der gleichen sozusagen Figurenkonstellation spielt. Und man kann eigentlich zu allen Figuren in meinem Roman Parallelfiguren bei Wolfgang Köppen finden, sodass eben ein Großteil meiner Handlung, auch die sexuellen Szenen, die da drin sind, gar nichts so sehr mit meiner eigenen Figurenkonstellation zu tun haben, sondern dem Vorbild Wolfgang Köppen geschuldet ist, der nun wiederum in seinem Roman Der Tod in Rom auf Thomas Manns Tod in Venedig zurückgreift. Also das ganze Ding ist auch ein sehr komplexes, über mal mindestens drei Romane angelegtes literarisches Spiel zwischen verschiedenen Ebenen, wo ich versuche, viele von den Motiven, die Mann und Köppen beschäftigt haben, in eine unmittelbare Gegenwart überschattet vom Ukraine-Krieg zu transferieren.
Das sagt Christoph Peters zu seinem Roman Innerstädtischer Tod. Gegen diesen Roman liegt ein Antrag auf einstweilige Verfügung vor gegen die weitere Verbreitung des Buches. Herr Peters, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Tschüss.